Guten Abend, meine Damen und Herren, sehr geehrter Professor Müller. Professor Müller hat schon erwähnt, in den letzten Jahren ist zunehmend die Hepatitis B-Virus DNA ins Zentrum gerückt und hat das HBE-Antigen eigentlich in den Hintergrund gedrängt. Wenn Sie die Struktur des Hepatitis B-Virus betrachten, dann sehen Sie, dass eingebettet in die Lipoproteinhülle mit den S-Antigen, Large, Small und Middle, das Nukleokapsid liegt und in diesem Nukleokapsid eingelagert die HBV-DNA. Die HBV-DNA ist prinzipiell relativ kurz, 3200 Basenpaaren, kodiert 4 Open Reading Frames, liegt in einer zirkulären, in einer offenen Form vor, partiell doppelsträngig und kodiert unter anderem auch für das HBE-Antigen, wobei das HBE-Antigen als kodierende Region eigentlich die Pre-Core-Core-Region hat und posttranslationell dann modifiziert wird von diesem Core-Protein unter Abspaltung von Oligopeptiden am C- und N-terminalen Ende, dann im Endeffekt das fertige E-Antigen sezerniert wird. Wenn wir uns den Replikationszyklus anschauen des Hepatitis B-Virus, dann ist es so, dass nach Eindringen in den Hepatozyten es zum Uncoating kommt, das heißt, die Virus-DNA, die partiell doppelsträngige offene Form, wird frei. Es kommt zum Umschreiben über zelluläre Helikasen, die sogenannte CCC-DNA, das heißt eine zirkuläre, kovalent geschlossene, gewendelte DNA. Und diese DNA dient nun als Matrize für eine Transkription der HBV-mRNA, also der prägenomischen mRNA und auch der Prä-Core-mRNA, das in weiterer Folge dann über die Ausnutzung des zellulären Translationsapparates zur Synthese der Virusproteine führt, zum Core-Assembly, RNA-Packaging und in weiterer Folge dann über die HBV-DNA-Polymerase, die RNA-abhängig ist, zur Synthese des Minus- und Plusstrang und es kommt dann zu einer endogenen Reinfektion des Hepatozyten und in weiterer Folge eben über endoplasmatisches Reticulum, Golgi-Apparat zur Sekretion der fertigen Viruspartikel. Und auch das, was wir im Serum dann messen in der Klinik, in weiterer Folge eben das S-Antigen bzw. das E-Antigen. Und das ist ein vermuteter Wirkmechanismus bzw. Funktion des E-Antigen, dass es eine immunmodulatorische Wirkung hat im Sinne der Präsentation an die Antigen präsentierende Zelle und in weiterer Folge dann an die Immunantwort, die in erster Linie eine T-Zell-Immunantwort darstellt und dann in weiterer Folge zu einer hepatozellulären Schädigung und das, was wir dann in der Ambulanz sehen, im Sinne der erhöhten Transaminasen, führt. Wie ist der natürliche Verlauf der akuten Hepatitis B-Infektion? Es kommt eben zu circa 2/3 zu einem anikterischen akuten Hepatitis B, zu einem Drittel zu einer ikterischen Form der Hepatitis B. In 95% der Fälle führt die akute Hepatitis B zu einer spontanen HBS-Antigen-Elimination bzw. Serokonversion und damit zu einer Ausheilung bzw. das, was wir Status Post-Hepatitis B bezeichnen, weil zu einer Ausheilung kommt sie im eigentlichen Sinn nicht, weil die CCC-DNA, wie Sie gesehen haben, in den Hepatozyten eigentlich persistiert. In ca. 5% der Fälle kommt es zu einer Chronifizierung der Erkrankung, das heißt, die Erkrankung geht in eine chronische Hepatitis B über, was dann in weiterer Folge eben zu einer Leberzirrhose führen kann und zu den assoziierten Komplikationen wie hepatozelluläres Karzinom oder auch portale Hypertension. In circa 1% der Fälle oder etwas weniger als 1% der Fälle kommt es zum Auftreten einer fulminanten Hepatitis, als schwerste Ausprägung der akuten Hepatitis und das kann in weiterer Folge eben zu einem akuten Leberversagen führen. Zur Pathogenese dieser fulminanten Hepatitis B ist zu sagen, dass die Pathogenese nicht ganz geklärt ist. Es ist ein Zusammenspiel aus Wirtsfaktoren und Virusfaktoren. Bei den Wirtsfaktoren ist es in erster Linie eine überschießende Immunantwort. Da gibt es Daten zu einer überschießenden T-Zellaktivierung, vor allem Apoptose, phasmediiert, immunogenetischer Background des Wirtes. Und zum anderen eben Virusfaktoren. Hier in erster Linie Faktoren, die die Virusreplikation beeinflussen. Und da gibt es sehr interessante Daten aus dem asiatischen Raum, die zeigen, dass eine Core-Promoter- oder Double-Core-Promoter-Mutation und eine Pre-Core-Mutation eher assoziiert sind mit dem Auftreten einer fulminanten Hepatitis B, was insofern interessant ist, als diese Mutationen auch mit einer verminderten HBE-Antigensekretion und überhaupt fehlenden HBE-Antigensekretion einhergehen, sodass eventuell hier das E-Antigen doch eine Rolle spielt, auch in der Pathogenese einer Entwicklung einer fulminanten Hepatitis B. Weitere Faktoren sind natürlich Komorbidität des Wirts oder auch Koinfektionen mit Hepatitis D-Virus, Hepatitis C-Virus oder HIV. Und auch wieder aus dem asiatischen Raum gibt es Berichte, dass das HBV-Genotyp B, vor allem B1, BJ, assoziiert ist mit dem Auftreten einer fulminanten Hepatitis B. Wie ist das jetzt in der Klinik, wenn Sie einen Patienten mit einer akuten Hepatitis B in der Ambulanz sind oder in der Ordination, dann helfen uns die virologischen Parameter eigentlich sehr schlecht weiter. Die Patienten haben in der Regel eine sehr hohe Viremie und sind in der Regel HBE-Antigen positiv. Besser für die Prognose einschätzen im Setting der akuten Hepatitis B sind klinische Faktoren wie das Auftreten einer Enzephalopathie oder eines Ikterus oder auch Laborparameter wie eingeschränkte Synthese oder Auftreten von hepatischen Enzephalopathie-assoziierter Ammoniak-Konzentration. Wenn wir den klinischen Verlauf der Hepatitis, der akuten Hepatitis B uns anschauen, da gibt es zum einen die milde, kompensierte akute Hepatitis B und zum anderen eben die schwere, akute oder fulminante Hepatitis B. Die milde ist dadurch charakterisiert, dass es im Verlauf klinisch als auch hinsichtlich der Lebersynthese einen stabilen Verlauf gibt. Die Klinik ist meistens oligosymptomatisch, die Patienten schildern Müdigkeit, eine Reduktion des Allgemeinzustandes, eventuell Atalgien, Übelkeit. Im Labor sind klassischerweise die Transaminasen im Sinne eines hepatitischen Bildes erhöht. Die Synthese ist meistens kompensiert. Bilirubin kann bei ikterischen Patienten erhöht sein. Ammoniak ist ebenfalls meistens nicht erhöht im Sinne einer fehlenden Enzephalopathie. Und wie gesagt, die virologischen Parameter sind im klassischerweise S-Antigen positiv, E-Antigen positiv, meistens hochviremisch. Und das Charakteristikum für die akute Präsentation ist eben die Anti-HBC-IgM-Antikörperpositivität. Demgegenüber steht eben die schwere akute oder fulminante Ausprägung der akuten Hepatitis B, charakterisiert durch eine Verschlechterung der Leberfunktion, Entwicklung einer Enzephalopathie. Die Patienten sind meistens schwer ikterisch, sind enzephalopathisch, haben Ödeme, sind meistens kompliziert dadurch, dass es ein akutes Nierenversagen dabei ist. Im Laber ausgeprägt erhöhte Transaminasen, eine Koagulopathie, das heißt im Sinne einer Einschränkung der Lebersynthese, Bilirubin deutlich erhöht und eben auch eine Erhöhung des Ammoniakes. Auch hier für die Prognoseeinschätzung die virologische Diagnostik meistens nicht sehr hilfreich. Nun zur Therapie der Akuten. Bei der kompensierten Milden ist es so, dass in der Regel keine Indikation zur Durchführung einer antiviralen Therapie vorhanden ist. In überwiegender Mehrzahl der Patienten nimmt die Erkrankung einen selbstlimitierenden Verlauf. Dazu gibt es auch eine randomisiert kontrollierte Studie aus Indien 2007 im Hepatology erschienen. Die hat gezeigt, dass ihm das Lamivudin als antivirale Therapie keinen Benefit hat im Vergleich zu Placebo. Und Sie sehen hier in der Währunggruppe, was Endpunkte wie S-Antigenverlust, S-Seroconversion und E-Seroconversion keinen Benefit der Währung-Therapie verglichen mit Placebo ergibt. Demgegenüber bei der schweren akuten oder fulminanten akuten Hepatitis B, die Datenqualität ist prinzipiell hier viel schlechter. Es gibt keine kontrollierten Studien, es gibt Fallserien, die sich damit beschäftigen. Zwei Fallserien hier aus Deutschland mit Lamivudin. Die konnten aber zeigen, dass das Lamivudin in dem Setting der schweren Akuten, hier charakterisiert durch eine Koagulopathie mit einem INR größer 2, doch einen Benefit bringt, insofern als das transplantatfreie Überleben, also OLT-freies Überleben, mit 82% im Vergleich zu historischen Kontrollen mit 20% doch deutlich erhöht ist. Ziemlich identisch die Daten auch bei einer anderen Publikation, auch hier mit 86% OLT-freies Überleben, doch ein relativ gutes Outcome bei den Patienten, die mit einer antiviralen Therapie behandelt wurden. Ähnliche Daten gibt es mittlerweile auch für die neuere Nukleoside bzw. Nukleotide, die jedoch ebenfalls nur kleine Fallzahlen beschreiben. Hier sehen Sie die einzelnen Patienten aus diesen beiden Studien. Der Beginn der Therapie und Sie sehen für einzelne Patienten nach Beginn der Therapie doch eine deutliche Besserung oben der ALT und hier auch der Koagulopathie ist ein Anstieg der Synthese und ein Abfall des hepatitischen Bildes. Wenn man die Baseline-Parameter vergleicht mit dem Outcome, da ist es so, dass die Patienten, die transplantiert werden, schon zu Beginn eine deutlich ausgeprägtere Hepatitis haben mit deutlich ausgeprägter eingeschränkter Syntheseleistung und auch sehr häufig mit einer hepatischen Enzephalopathie sich präsentieren. Also auch hier die Bestätigung, dass klinische Parameter in der Prognoseeinschätzung der akuten Hepatitis B deutlich wichtiger sind als alle virologischen Parameter in der Situation. Wichtig ist der rechtzeitige Beginn mit einer antiviralen Therapie, Nukleoside, Nukleotide und in weiterer Folge wahrscheinlich noch wichtiger ist eben der frühzeitige Transfer in ein Zentrum mit der Möglichkeit einer Lebertransplantation. Wie ist das nun im Setting der chronischen Hepatitis B? Und da ist die Geschichte etwas vielschichtiger. Die chronische Hepatitis B hat mehrere Phasen, die sie durchlaufen kann im natürlichen Verlauf. Es ist zu einem die immuntolerante Phase, wo die Patienten HBE-Antigen positiv sind, normale Transaminasen haben, hohe Viremie haben und auch geringe hepatozelluläre Schädigung. Demgegenüber ist dann die immunreaktive Phase, die sich wieder in einer deutlich stärkeren hepatozellulären Schädigung austritt, im Sinne einer Konstitution des Immunsystems und hier vor allem die HBE-Antigen chronische Hepatitis B, die nach E-Antigen-Verlust bzw. Serokonversion übergehen kann, zum einen in den inaktiven HBS-Antigen-Carrier-Status oder auch in die HBE-Antigen-negative chronische Hepatitis B und selten, aber doch kann es auch aus dem inaktiven HBS-Antigen-Carrier wieder entwickeln sich eine E-Antigen-negative chronische Hepatitis B. Also hier relativ viele verschiedene Phasen, die auch insgesamt notwendig machen, dass man den Patienten über längere Zeit beobachtet, um zu schauen, in welcher Phase er sich momentan befindet, um auch dann die Indikation, das werden Sie später hören, zu einer antiviralen Therapie zu stellen. Wie ist die Progression im Setting der chronischen Infektion? Und da haben Sie eben schon zu Beginn gehört, da ist eben jetzt sehr viel über die HBV-DNA mittlerweile erschienen. Und der wichtigste Faktor für die Progression und Auftreten von Zirrhosekomplikationen im Setting der chronischen Hepatitis B ist das Maß der HBV-Replikation, also das Ausmaß der HBV-Viremie im Blut. Ich möchte Ihnen nur ganz kurz zeigen, das sehen Sie dann später noch einmal, hier eben diese große Studie aus Asien, die gezeigt hat, dass Patienten mit einer sehr hohen Viremie, größer 10 hoch 6, ein deutlich erhöhtes Risiko haben, eine Zirrhose zu entwickeln, hier nach ca. 12 Jahren, verglichen mit Patienten, die eine sehr niedrige Viremie haben, die ein relativ geringes Risiko haben, im weiteren Verlauf eine Leberzirrhose zu entwickeln. Relativ überraschende Daten, das sind rezente Meta-Analyse aus Italien, die zeigen, dass doch das E-Antigen auch eine Bedeutung hat für die Progression der Lebererkrankung. Das ist eine Meta-Analyse von Studien aus Asien und Europa. Und hier die Kumulativinzidenz der Zirrhose nach 5 Jahren bei HBE-Antigen-Negativen als auch bei HBE-Antigen-Positiven. Und hier ist es so, dass die HBE-Antigen-Negativen eine höhere Kumulativinzidenz der Zirrhose nach 5 Jahren haben. Und zwar 17% versus 8% in asiatischen Patienten und in Europa 38% versus 13%. Also doch relativ hohe Zirrhoseprogression und hohe Erkrankungsprogression sowohl bei HB, also vor allem bei HBE-Antigen-negativen Patienten, auch in Europa. Zusammengefasst, Progressionsfaktoren zur Leberzirrhose, zum einen die Virusfaktoren, HBV-DNA als zentraler Faktor, der HBV-Genotyp schon kurz angeklungen bei der Frau Dr. Rutter und der HBE-Antigen-Status, vor allem erklärbar durch das Auftreten der Selektion von Precor- und Core-Promoter-Mutationen und daneben spielen natürlich auch Wirtsfaktoren für die Progression eine Rolle, identifiziert auch in dieser Meta-Analyse das Alter, männliches Geschlecht, Fibrosestadium zum Zeitpunkt der Diagnose der Hepatitis, Alkohol spielt immer eine Rolle bei Lebererkrankungen, dann ist Diatose, Komorbidität wie Diabetes mellitus und auch Co-Infektionen wie vor allem Hepatitis C und das Hepatitis D-Virus, was meistens einen relativ aggressiven Verlauf nach sich zieht. Wie ist jetzt der Einfluss der Therapie? Wie ist die Prognose, wenn das E-Antigen durch die Therapie verloren wird? Da ist es so, dass es sehr gute Daten gibt, sowohl was das kumulative Überleben betrifft, also Patienten, die das E-Antigen verlieren, haben ein deutlich besseres kumulatives Überleben, als auch eine deutlich bessere Freiheit an Komplikationen wie Aszites oder portale Hypertension zu erleiden. Das heißt, das Hepatitis E-Antigen ist ein sehr guter Therapieendpunkt für die antivirale Therapie. Patienten, die das E-Antigen verlieren unter Therapie, haben ein deutlich besseres Outcome als Patienten, die das nicht machen. Ähnliches ist gezeigt worden für die Serum-HBV-DNA, auch hier eine Meta-Analyse aus Hepatology 2003. Und Sie sehen hier Einfluss der Therapie, nämlich den Abfall der HBV-DNA unter Therapie und die Verbesserung der Histologie. Hepatic Activity Index. Das heißt, es sind Studien, die gepaarte Biopsie haben, vor Therapie und nach Therapie. Und die Patienten, die einen starken Abfall der HBV-DNA unter Therapie haben, haben auch eine deutliche Verbesserung der Histologie in der Follow-up-Biopsie gezeigt. Also auch hier die HBV-DNA, ein sehr guter Therapieendpunkt der antiviralen Therapie. Ein weiterer wichtiger Punkt, prognostisch wichtiger Punkt der HBV-DNA ist die sogenannte On-Treatment-Response oder die On-Treatment-Viruslast und da geht es um die HBV-Resistenzen, also Resistenzen im HBV-Polymerase-Gen. Da werden Sie dann später von Professor Müller noch im Detail hören. Ich möchte nur eine wichtige Sache hinweisen und das ist, Sie sehen hier eine Studie mit Adevovir und zwar die Viruslast zur Woche 48 und die Häufigkeit einer Resistenz zur Woche 144. Und die Patienten, die unter Therapie zur Woche 48 wenig DNA haben, das heißt sehr gut ansprechen, haben auch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, eine Resistenz gegenüber Adefovir zu entwickeln, während die Patienten, die nicht gut ansprechen, haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, eine Resistenz gegenüber Adefovir später zu entwickeln. Ähnliches ist auch gezeigt für Nukleoside, also für Telbivudin in der GLOBE-Studie und auch für Lamivudin. Und Sie sehen Patienten hier zur Woche 24, die sehr gut ansprechen, die keine oder nur sehr wenig HBV-DNA nachweisbar, das heißt, das ist unter Quantitation Limit, die haben eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, eine Resistenz zu entwickeln, während Patienten, die nicht ansprechen, zur Woche 24 haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, eine Resistenz zu entwickeln. Das heißt, die HBV-DNA unter Therapie auch ein sehr guter und sehr wichtiger prognostischer Marker für das Outcome der Patienten. Hier nur ganz kurz, auch das werden Sie später noch im Detail hören, eine Zusammenstellung der einzelnen Nukleoside und Nukleotide, also Lamivudin, Adefovir, Entecavir, Telbivudin und Tenofovir. Die Daten sind aus den europäischen Treatment Guidelines entnommen. Zu den Prozentzahlen ist zu sagen, dass das kein Head-to-Head-Vergleich ist, sondern dass die Daten aus den einzelnen Studien genommen worden sind. Das heißt, es gibt verschiedene HBV-Kits, die verwendet wurden. Es gibt verschiedene Endpunkte von der Quantifizierung. Das heißt, man kann das nicht wirklich vergleichen. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass zum einen gibt es eine, wenn man vergleicht, die älteren antiviralen Substanzen versus der neueren, dann sieht man, dass sie doch besser wirksam sind. Und man sieht auch, dass in der HBE-Antigen-negativen Kohorte und in den HBE-Antigen-negativen Kohorte eine doch bessere Effektivität, was eine HBV-Negativierung nach 48 Wochen Therapie bedeutet. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Serum-HBV-DNA bzw. der E-Antigen-Status zur Prognoseeinschätzung im Setting der akuten bis fulminanten Hepatitis B ungeeignet sind, dass Patienten mit Anzeichen einer fulminanten Hepatitis B frühzeitig in ein Transplantationszentrum transferiert werden sollten und dass die Serokonversion des E-Antigens als Endpunkt der antiviralen Therapie eine deutliche Prognoseverbesserung bietet und auch ein sehr guter Endpunkt der antiviralen Therapie ist und dass die HBV-DNA zum einen ein guter Marker für die Krankheitsprogression, das heißt Entwicklung einer Leberzirrhose als auch Entwicklung eines hepatozellulären Karzinoms ist und auch sich sehr gut eignet für ein Monitoring der Therapie, sowohl unter Therapie als auch als Endpunkt der Therapie. Dankeschön.